Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Musterbruch, zweckfreie Selbstbeschäftigung von Stefan Karduck und Dirk Ostmetz. Gelesen von Stefan Karduck.
Kennen Sie Matrioschkas? Die ineinander geschachtelten Holzpuppen? In ihrem Inneren befindet sich eine kleinere Ausgabe der Puppe. Und wenn man diese öffnet, wieder eine kleinere, bis man schließlich zu der kleinsten Ausprägung gelangt ist, die man nicht weiter öffnen kann. Diese kleinste Matrioschka ist die wichtigste. Sie ist die Wurzel, der Kern. Auf Organisationen übertragen wäre dieser Kern der Zweck, die Existenzberechtigung, der Urgrund für das Betreiben von Geschäften. Philosophen würden vielleicht von einer Letztbegründung sprechen. Visionen, Ziele und alles andere, was sonst noch in der Diskussion über das Fundament einer Organisation auftaucht, befinden sich erst in den größeren und damit nachrangigeren Matrioschkas. Unhintergehbar. Ohne Kunden ist alles nichts. Es war Peter Ferdinand Drucker, der schon 1954 dazu ermahnte, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. Als hätte die in Wien geborene US-amerikanische Management-Legende geahnt, dass 70 Jahre später bei Brownback-Lunches hitzig über Purpose diskutiert wird und dass Arbeitgeber gefeiert werden, wenn sie nun endlich Hunde am Arbeitsplatz zulassen. Natürlich ist es angebracht, eine stumpfe Rendite- und Shareholder-Value-Denke zu überwinden und sich als Unternehmen Sinndiskussionen zu stellen. Aber es hilft alles nichts. Der Zweck einer Organisation ist nicht zu hintergehen. Für erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Organisationen definiert Peter Drucker diesen Zweck im 5. Kapitel von The Practice of Management ganz unaufgeregt. If we want to know what a business is, we have to start with its purpose. And its purpose must lie outside the business itself. There is only one valid definition of business purpose, to create a customer. Formulieren wir es bewusst platt. Ohne Kunden ist alles nichts. Was wie der Vortragstitel eines Vertriebsseminars aus den 1990er Jahren klingt, ist schlicht und einfach wahr. Sogar die Zuspitzung ist in diesem Fall sinnvoll. Etwa dann, wenn in der Praxis die Ausschüttung vom Boni mit der Erreichung organisationsinterner Ziele begründet wird, etwa die Zufriedenheit der Mitarbeitenden oder die Anzahl von Frauen auf C-Level-Positionen. Das ist Selbstreferenz par excellence. Zwar sind die beispielhaft genannten Ziele hochgradig relevant und sinnvoll, haben aber zunächst nichts mit der Kernaufgabe zu tun. Vielmehr illustrieren sie die Tendenz von Organisationen, sich selbst bzw. sich mit sich selbst zu beschäftigen und den Zweck aus den Augen zu verlieren. Sicherlich ließe sich anführen, dass Zufriedenheit und Frauenquote indirekt auf den Zweck einzahlen. Das wäre eine Um-zu-Argumentation. Wer zufrieden und motiviert ist, wird in seinem Tätigkeitsbereich und vielleicht sogar darüber hinaus alles für die Kundenzufriedenheit tun. Und mehr Frauen in Führungspositionen erhöhen selbstredend die Qualität von Managemententscheidungen. Ungebrochen, kurzsichtiger Zweckverlust. Was bleibt, ist das Fehlen einer konsequenten Zweckorientierung und damit im Sinne von Peter Drucker eine Orientierung nach außen, zu den Kunden hin. Aber ist es nicht seltsam, dass es an der Orientierung an dem, was outside the own business liegt, mangelt? Warum also diese Beschäftigung der Organisation mit sich selbst, wenn doch wirklich jede Organisation von Kundenorientierung oder Kundenzentrierung spricht und permanent entsprechende Maßnahmen verkündet? 6 Jahre nach dem Erscheinen von Druckers Practice of Management legte Harvard-Professor Theodore Levitt 1960 einen ebenfalls zum Klassiker gewordenen Artikel vor, der eine erste Antwort darauf gibt. Levitt diagnostizierte eine Marketing-Myopia, also eine Marketing-Kurzsichtigkeit. Kurzsichtig war nach seiner Einschätzung das Handeln von Unternehmen, die zunächst das Produkt und seine Herstellung und erst danach den Kunden in den Blick nehmen. Vielmehr sollte Levitt zufolge die Idee von kundenschaffenden Werten in jeden Winkel des Unternehmens getragen werden. Dies müsse kontinuierlich und mit einem, wie er sagt, Flair getan werden, der die Menschen im Unternehmen begeistert und stimuliert. Andernfalls wird das Unternehmen nur eine Aneinanderreihung von Einzelteilen sein, ohne einen festen Sinn oder eine einheitliche Richtung zu haben. Ebenso kurzsichtig erschienen Levitt die Anstrengungen, schnelle Gewinne zu erzielen, anstatt die Voraussetzungen für langfristiges Wachstum zu schaffen. Heute, aber tausende von Büchern und Artikeln ähnlichen Inhalts später, mag man schmunzeln über das, was damals von Levitt angeprangert wurde. Es wurde zwar in den vergangenen Jahrzehnten alles getan, um die Kunden, man möchte fast ein Phrasenschwein aufstellen, in den Mittelpunkt allen Bemühens zu rücken. Sämtliche Prozesse, mitunter das Design der gesamten Organisation, sollten darauf ausgerichtet werden, was am Ende Zweck der Organisation ist. Doch in der Praxis werden Customer Journeys häufig nur vordergründig inszeniert, während nach wie vor die Produktions- und Distributionslogik dominiert. In Levitts Worten, man glaubt, den Kundenblick einzunehmen, lässt sich aber von der eigenen, produktorientierten Voreingenommenheit auf eine falsche Fährte lenken. Uneindeutig, verschachtelte Zwecke und gleich wichtige Kunden. Doch stimmt die Gleichung Zweck ist gleich Kunde immer? In manchen Fällen ist es gar nicht so einfach, den Zweck zu bestimmen. Oft gibt es mehrere von ihnen, die zudem ineinander verschachtelt sind und sich nicht immer eindeutig priorisieren lassen. Das wäre so, wie wenn sich innerhalb der zweitkleinsten Matrioschka drei allerkleinste befänden, deren wichtigste sich kaum benennen ließe. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn Unternehmen nicht nur Endkunden haben, sondern sich mit derselben Intensität auch um andere Player kümmern, etwa um ausschreibende Behörden als Gatekeeper für Großaufträge und so weiter. Verschiedene Referenzen sind dann auf eine bestimmte Weise Kunden zu unterschiedlichen Zeitpunkten und stehen in wechselseitiger Abhängigkeit. Die Reihenfolge der Matrioschkas würde sich dann laufend ändern. Auch deshalb greift die Forderung, dass alle, wirklich alle Mitarbeitenden einen direkten Bezug zum Kundenmehrwert haben müssen, zu kurz. So kann es notwendig sein, vorhandene Systeme, die unter Selbstbeschäftigungsverdacht stehen, nicht vorschnell als lästig zu verurteilen, weil sie am Ende der Wertschöpfungskette eben doch zum Kundenmehrwert beitragen. Und trotz allem bleibt eine Forderung bestehen. Jede Aufgabe, die Ressourcen bindet, muss zumindest einen indirekten, nachvollziehbaren, sinnvollen und schlüssigen Beitrag leisten. Im Fußballjargon könnte man von Scorerpunkten sprechen. Sie sind definiert als die Summe aus erzielten Toren, also unmittelbare Zweckerfüllung ist gleich direkte Steigerung des Kundenmehrwerts, und Assists, also Vorlagen, die zum Torerfolg durch andere führen. Mittelbare Zweckerfüllung ist gleich indirekte Steigerung des Kundenmehrwerts. Assists müssen also echte Vorlagen sein. Haben Sie das Gefühl, dass bei Ihnen die Vorlagengeber ausreichend gesehen und gewürdigt werden? Wie viele Aufgaben haben in Ihrer Organisation einen schlechten Ruf und riechen förmlich nach Selbstbeschäftigung, sind aber unerlässlich zur Befriedigung von Gatekeeper-Bedürfnissen? Und in wie vielen Positionen und Funktionen gefällt man sich als erfolgreicher Torjäger, obwohl gar keine Scorerpunkte gesammelt, also weder Vorlagen gegeben noch selbst Tore erzielt werden? Die Angelegenheit ist also gar nicht so einfach. Denn es gibt keine Schuldigen, die voller Absicht ein System designt haben, in der die Anteile der Selbstbeschäftigung auf höchstem Niveau gehalten werden sollen. Je arbeitsteiliger zu Werke gegangen wird, je größer und undurchschaubarer die Organisation wird, je weniger transparent zwischen Torjägerinnen, anerkannten Spezialisten für Assists, unterschätzten Vorlagengebern auf der Hinterbühne und gut getarnten Nichtsnutzen, natürlich in Anführungszeichen, und im strengen Sinne bezüglich des Kundenmehrwerts unterschieden werden kann, desto schwieriger wird die Beantwortung der Frage, wer was zur Zweckerfüllung beiträgt. Zumal auch die Frage des Zwecks nicht unter Komplex verhandelt werden darf. Unproduktiv. Selbstbeschäftigungsfallen auf der Spur. Unabhängig davon ist es aber eine gute Idee, den Blick auch auf sich selbst zu richten. Und zwar hinsichtlich dreier Kategorien von Selbstbeschäftigungsfallen, die unterschiedlich schwer zu beseitigen sind. Eine wenig zweckdienliche Beschäftigung kann erstens organisationsintern gefordert oder zweitens organisationsextern aufgezwungen sein. Oder man kann sich selbst drittens ohne Not in einem Selbstbeschäftigungsmuster gefangen halten. Es bestehen zwischen den drei Kategorien Wechselwirkungen und Überlappungen. Und manchmal lässt sich vielleicht gar nicht sagen, was von außen zugemutet oder innerhalb der Organisation zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Jedenfalls lohnt sich der, wie wir sagen, Check zum Zweck, den wir als Reflexionsübung vorschlagen. Was ist der Sinn des Ganzen? Ihnen wird bewusst, was Sie permanent in Ihrem Arbeitsalltag mindestens unterschwellig spüren, nämlich, dass viele Aufgaben und Routinen eine seltsame Form der Ressourcenvergeudung sind. Explizit nicht gemeint ist hiermit der, in Anführungszeichen, gesunde Teil der Verschwendung. Also jener Überschuss, jene Belastbarkeit, Ungeregeltheit und Ungesteuertheit, die Menschen in Organisationen in die Lage versetzen, den Kundennutzen zu mehren. Das ist kluge Verschwendung, die für die Erlangung von Strapazierfähigkeit unabdingbar ist. Vergleiche dazu unseren Artikel Ausbalanciert strapazierfähig. Bei der Selbstbeschäftigungsfalle geht es darum, einer Verschwendung auf die Spur zu kommen, die durch Aufgaben entsteht, die noch nicht einmal indirekt dem Kunden Mehrwert dienen und unnötig Ressourcen binden. Bei all dem ist eine Einsicht wichtig, die oft verdrängt wird. In Organisationen geschieht nichts zufällig. Wenn etwas Unsinniges passiert, muss irgendjemand irgendetwas davon haben. Diese versteckten Gewinne sind häufig der Grund für Selbstbeschäftigungen aller Art. Es geht meist um etwas zutiefst Menschliches, nämlich um Ansehen, gesehen werden, Prestige, Demonstration von Bedeutung, Bewahrung der Deutungshoheit und um ähnliche Motive. All das ist nicht berücksichtigt, wenn Unternehmensberater gemäß rational korrekter Vorgehensweise die sogenannten Doppelspurigkeiten bemängeln oder die Zusammenlegung gleichartiger Aufgaben anmahnen. Insofern sollten Sie sich die Zeit nehmen, sich über die, in Anführungszeichen, Währung in Ihrer Organisation Gedanken zu machen. Auf was kommt es am Ende an? Was hält Sie beispielsweise von einer besseren Erfüllung des Unternehmenszwecks ab, weil es immer wieder wichtig ist, eine aufwendige Präsentation für den CEO zu erstellen, die zwar nichts bringt, aber Ihnen wieder einmal die Gelegenheit bietet, den Aufzug in den obersten Stock zu nehmen und sich auf dem C-Level in Erinnerung zu rufen? Eines ist klar, Organisationen sind Spielfelder. Und manche dieser Spiele sind schlicht mitzuspielen. Sie sollten allerdings eine kluge Auswahl treffen, wenn Sie das von Theodore Levitt beschworene Flair nicht missen wollen. Nur es ermöglicht es, sich um die kleinste und wichtigste Matrioschka zu kümmern und zugleich Sinn und Erfüllung in der Arbeit zu sehen. Der Musterbrecher-Check zum Zweck. Erstellen Sie eine Liste der Aufgaben, also Verpflichtungen, Routinen und so weiter, die aufgrund einer organisationsinternen Regelung von Ihnen oder von Ihrem Team zu erledigen sind. Greifen Sie eine Aufgabe heraus, die Sie unter besonderen Selbstbeschäftigungsverdacht stellen. Beginnen Sie mit einer Aufgabe, die von Ihnen häufig wegprokrastiniert wird, weil sie weit entfernt vom Zweck bzw. Kundenmehrwert scheint. Schauen Sie nüchtern auf diese Aufgabe. Gibt es einen direkten, indirekten oder gar keinen Einfluss auf den Kundenmehrwert? Denken Sie im Falle des indirekten Kundennutzens an die im Text erläuterten Um-zu-Beziehungen und zeichnen gedanklich die Zweckkette nach. Falls weder ein direkter noch ein indirekter Kundenmehrwert erkennbar ist, fragen Sie sich, ob zwingend eine Führungskraft oder eine hierarchische Instanz gefragt werden muss, bevor Sie diese Aufgabe weglassen. Sollte dies nach Ihrem Ermessen nicht der Fall sein, ignorieren Sie ab sofort diese Verpflichtung und provozieren damit möglicherweise eine Reaktion. Praxisimpuls: Geben Sie ein internes Reporting, ausgefüllt mit Fantasiekennzahlen ab, eventuell zusätzlich mit Kennwortschutz. Wenn innerhalb von 2 Wochen niemand auf ein klärendes Meeting drängt oder nach dem Passwort fragt, verzichten Sie ab sofort konsequent auf die Abgabe des Reportings. Falls ein direkter oder indirekter Kundenmehrwert gegeben ist, prüfen Sie, ob Aufwand und Nutzen in einer vertretbaren Relation stehen. Falls ja, optimieren Sie nach klassischer Effizienzlogik. Beispielsweise durch Reduzierung des Zeit-Mitteleinsatzes oder mit Abstrichen bezüglich der Präzision. Dies gilt insbesondere auch für organisationsexterne Verpflichtungen, die häufig im Laufe der Zeit unmerklich übererfüllt werden. Sollte der Nutzen in keinem Verhältnis zum Aufwand stehen, und zudem niemand in der Hierarchie grünes Licht geben müssen, wählen Sie den Pfad des Weglassens. Wenn gewissermaßen von oben eine nicht zu ignorierende Erwartungshaltung besteht, stehen drei Wege zur Verfügung. A. Falls in Ihrer Organisation Argumente nur dann ernst genommen werden, wenn sie durch Business Cases oder Indikatoren untermauert werden, arbeiten Sie eine Opportunitätskostenschätzung aus. Hierzu reicht es, den formalen Schein zu wahren. Wichtig ist jedoch eine, wenn auch nur über den Daumen gepeilte Bezifferung des entgangenen Kundennutzens, der dadurch entsteht, dass Sie mit der Erfüllung der wenig zweckdienlichen Aufgabe befasst sind, anstatt in der Zeit wirklich kundenzentriert zu agieren. Anders ausgedrückt, was kostet es, dass nicht das getan werden kann, was den Kundenmehrwert wirklich steigert? B. Wenn sich ein dialogischer Ansatz anbietet, designen Sie einen Workshop unter dem Titel »Der Talk zum Weglassen«. Hierzu laden Sie die relevanten Führungskräfte ein und geben eine kurze Einführung in die Metapher der kleinsten Matrioschka. Arbeiten Sie gemeinsam den Check zum Zweck durch und definieren Sie Aufgaben, die Sie ab sofort weglassen werden. C. Sie waren immer schon eine Musterbrecherin und lassen es gerne darauf ankommen? Sehr gut. Dann wählen Sie den experimentellen Ansatz. Selbst dann, wenn die Hierarchie die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe erwartet, streichen Sie diese Routine und warten die Reaktion ab. Weiterführend: Interessant wird es, wenn Sie feststellen, dass Sie sich ein von niemandem gefordertes Selbstbeschäftigungsmuster zugelegt haben, das weder den Kundenmehrwert erhöht noch in irgendeiner Form Ihre Arbeit erleichtert. Fragen Sie sich, weshalb Sie dieses Muster nicht verlassen. Geht es um Absicherung in der Hierarchie, um Prestige, Sichtbarkeit, Relevanz oder um die pure Aufmerksamkeit? Oder um einen Fleißbeweis? Oder schlicht um den Spaßfaktor, weil Sie eine bestimmte Aufgabe gerne erledigen? Letzteres wäre eine legitime Form der Verschwendung. Üben Sie sich in der Kunst des Weglassens. Experimentieren Sie. Es wird eine Reaktion kommen, und wenn nicht, ist auch dies ein Erkenntnisgewinn.
Sie hörten den Artikel Musterbruch – Zweckfreie Selbstbeschäftigung von Stefan Karduk und Dirk Ostmetz, gelesen von Stefan Karduk, aus der Ausgabe Mai 2025 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Feedback in der agilen Arbeitswelt. Wünscht ihr nichts? Und dysfunktionale Verhaltensstrategien. Die Selbstwert-Abwärtsspirale.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.